Vielen, vielen Dank euch. Stell dir vor, du bist mitten in einer Prüfung. Du bist eifrig dabei, du siehst auf die Uhr, die Hälfte der Zeit ist schon durch. Du kommst gut voran, hast schon 3-4 Seiten geschrieben. Und du merkst einen Schatten hinter dir. Du merkst, dass sich jemand hinter dir aufstellt. Dein Lehrer, deine Lehrerin schaut dir über die Schulter, liest so ein bisschen, was du schreibst und sagt plötzlich, du bist ja völlig auf dem falschen Dampfer. Davon hat Samuel uns letzte Woche erzählt, genau von diesem Beispiel und dem Schock, der dann hochkommt, wenn du merkst, du hast die ganze Zeit am Thema vorbeigearbeitet und du hast nicht mehr viel Zeit, das zu korrigieren. Und dieses Gefühl kann bei Menschen, bei religiösen Menschen entstehen, wenn sie Römer Kapitel 2 gelesen haben. Wenn sie plötzlich hören, dass Paulus sagt, Gott geht es nicht um Religion. Gott geht es nicht um Zugehörigkeit. Gott geht es nicht um äußere Zeichen, um Rituale, um Traditionen. Das reicht nicht aus. Das ist nicht genug. Darauf kommt es nicht an. Dann kann eine gewisse Verunsicherung hochkommen, ein gewisser Schock und auch gewisse Zweifel, Fragen, Einwände. Und genau mit solchen Rückfragen setzt sich Paulus jetzt in Kapitel 3 auseinander und die möchte ich mir mit euch anschauen. Wir fangen an mit dem ersten Vers in Kapitel 3. Wer eine Bibel dabei hat, schaut gerne mit rein. Welchen Vorteil hat es denn eigentlich, Jude zu sein? Und was für einen Nutzen hat es überhaupt noch, die jüdische Beschneidung? Die Beschneidung hat für uns heute nicht mehr eine wirkliche Relevanz, keine Bedeutung mehr. Aber hinter dieser Frage steckt noch viel, viel mehr. Denn die Beschneidung für die Juden damals, gerade im Alten Testament, war ein Zeichen der Erwählung. Es war für sie ein Zeichen der Zugehörigkeit. Es war ein Identitätsmerkmal. Und wenn es plötzlich heißt, das hat keine Bedeutung mehr, dann wirft das ganz tiefe Fragen auf. Nämlich, hält Gott denn jetzt noch sein Versprechen? Steht Gott noch zu uns? Gehören wir noch zu seinem Volk? Und dann heißt es in Römer 2, nun, Jude zu sein hat viele Vorteile, vor allem aber den, dass den Juden die Worte Gottes anvertraut wurden. Die Worte Gottes, das sind die Verheißung, Gottes Versprechen, das sind die Bünde, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, das sind die Gebote. Was Paulus sagt, der große Schatz, der große Wert, den das Volk Israel hat, ist, Gott hat zu ihnen gesprochen. Gott hat sich ihnen offenbart. Gott hat sich ihnen mitgeteilt und hat ihnen sein Wort anvertraut. Und es geht nicht einfach nur, Gott hat gesprochen, sondern wir lesen immer wieder im Alten Testament, wenn Gott zu einem Propheten spricht, da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zum Propheten Amos oder wem auch immer. Das Wort des Herrn geschah. Wenn Gott spricht, dann passiert etwas. Dann ist es ein Ausdruck einer Beziehung, einer Hinwendung. Gott wird aktiv. Das sehen wir auch im Schöpfungsbericht in 1. Mose. Gott spricht und es passiert. Gott spricht, es werde und dann passiert etwas. Und Paulus hebt hervor, der Mehrwert, der große Schatz, den ihr habt, ist, Gott hat sich euch zugewandt. Gott hat sich euch mitgeteilt. Gott war im Dialog, im Gespräch, in einer Beziehung zu euch. Das ist ein Riesenmehrwert, das ist ein Riesenschatz. Genauso wie wir heute sagen, es ist ein großes Privileg, in einem christlichen Elternhaus groß werden zu dürfen. Von klein auf christliche Werte vermittelt zu bekommen. Dass Eltern einem vorleben, was es heißt, Gott zu vertrauen, Glauben zu leben, authentisch zu glauben zu leben. Was es bedeutet, Ehe zu leben. Aber auch, es ist ein Riesenmehrwert, wenn Kinder in Gemeinde groß werden dürfen. Von klein auf die Kindergottesdienste erleben, kindgerecht, kreativ Gottes Botschaft zu erleben, Kids-Events, Freizeiten, dann auch für die Teens und für die Jugendlichen. Es ist ein Schatz, Aber es ist kein Automatismus. Kinder, die das alles durchmachen und mitmachen und durchleben, sind nicht automatisch Christen. Sondern ich lebe es immer wieder, gerade auch Teens und Jugendliche, dass sie sagen, ich musste diese Entscheidung noch für mich treffen. Es hat lange gedauert oder es gab die Herausforderungen. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich treffe eine persönliche Entscheidung für Jesus. Das ist kein Automatismus, das gehört dazu. Und davon redet Paulus hier, wenn es um auch die Identität als Volk Gottes geht. Das heißt nicht automatisch, dass du gerettet bist, dass du dazugehörst, sondern du brauchst noch diese persönliche Entscheidung dazu. Und wenn Gott spricht, dann können wir antworten. Das ist eine Verantwortung. Steht hier das Wortspiel? Wir haben die Verantwortung, die Möglichkeit zu antworten, zu reagieren. Aber es gibt Menschen, die nehmen diese Verantwortung nicht wahr, sondern im Gegenteil. Sie lehnen es ab, auf Gottes Reden zu reagieren. Sie lehnen es ab, auf Gottes Reden zu hören und damit geht es weiter. Aber was ist damit, dass einige von ihnen untreu waren? Meinst du, nur weil sie die Treue gebrochen haben, würde das die Treue Gottes aufheben? Das ist eine Angst, die wir immer wieder im Alten Testament sehen. Das Volk Israel wendet sich von Gott ab, geht ihren eigenen Weg und die Folge ist, dass Not, Leid, fremde Besatzer über sie kommen. Und dann kommt diese Not, diese Angst auf, hat sich Gott von uns abgewandt? Hat uns Gott jetzt den Rücken zugekehrt? Hat Gott uns jetzt alleine gelassen? Ist Gott noch da oder hat er uns aufgegeben? Und auch hier stellt sich genau diese Frage wieder. Wenn alles, was für mich immer normativ gewesen ist, sowas wie die Beschneidung, plötzlich keine Relevanz mehr hat, steht Gott dann überhaupt noch zu uns? Ich bin vor ein paar Tagen zufällig auf ein Video gestoßen. Da hat jemand darauf hingewiesen, sei nicht zu schnell darin, jemand es zu verzeihen, der dir untreu geworden ist. Und dann schildert er auf, denn Untreue ist nicht einfach nur, ich habe einmal einen Fehler gemacht, sondern bis jemand untreu wird, trifft er ganz, ganz, ganz viele Einzelentscheidungen. Entscheidet er sich immer wieder gegen dich? Entscheidet er sich immer wieder sein Gewissen, das ihm in den Kopf spricht, dass das, was du hier gerade tun möchtest, falsch ist, zu ignorieren? Es sind viele Einzelentscheidungen ganz bewusst gegen dich. Deshalb sei vorsichtig. Okay, von dem Video kann man halten, was man möchte, aber die Aussage, den Kerngedanken dahinter, das Volk Israel ist nicht einfach auszusehen, jetzt einmal einen Fehler gemacht, oder jetzt sind wir untreu und jetzt ist alles schiefgelaufen. Sondern wir sehen das immer in der Bibel, das sind viele, ganz viele Einzelentscheidungen, wo das Volk ganz bewusst eine andere Richtung einschlägt und anfängt, in eine ganz andere Richtung zu gehen, ein ganz anderes Leben zu führen, wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, Gott auszuklammern, Gott bewusst wegzuhalten, bewusst auf das Gewissen nicht zu hören. Was macht man jetzt damit? Das Volk Israel ist immer wieder Gott untreu geworden. Hebt das Gottes Treue auf? Vers 4, natürlich nicht. Es ist vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ist ein Lügner. So steht es schon in der Schrift. Du wirst gerecht dastehen mit dem, was du sagst und du wirst siegen, wenn man dich vor Gericht bringt. Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch ist ein Lügner. Das klingt im ersten Moment sehr harsch, aber es kommt daher, dass es sich hier auch um ein Wortspiel handelt. Einerseits hat man diesen Kontrast, Gott ist treu, während die Menschen untreu sind. Und hier heißt es, Gott ist, während die Menschen unzuverlässig sind, ist Gott zuverlässig. Also hier ist ein Wortspiel implementiert, das diesen Kontrast zwischen Gottes Wahrhaftigkeit, Gottes Treue, Gottes Zuverlässigkeit, der Lüge, der Untreue und der Unzuverlässigkeit der Menschen entgegenhält. Aber die Aussage ist, Gott ist treu und Gott bleibt treu. Das ist auch immer die Botschaft zum Volk Israel, wenn es in Not, wenn es in Gefangenschaft war, dass Gott sagt, ich habe euch nicht aufgegeben. Ich stehe zu meinen Versprechen. Ich habe einen Plan mit euch. Ich bin noch nicht fertig. Ich werde mit euch weitergehen. Ich werde euch aus der Gefangenschaft wieder rausholen. Ich werde mit euch weitergehen, auch wenn ihr gerade an einem Tiefpunkt seid. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinen Menschen. Und das im Anschluss, du wirst gerecht dastehen, das ist ein Zitat aus Psalm 51. Reinhard Klein hat letztes Jahr über diesen Psalm gepredigt. Es ist der Bußpsalm von David, als er Ehebruch mit Bathseba begangen hat, wo er Gott seine Schuld bekennt, wo er merkt, dass er versagt hat, dass er ganz tief gefallen ist, dass er sich gegen Gott versündigt hat und gegen Menschen. Und Gott richtet ihn wieder auf. Gott nimmt ihn wieder an. Gott ist treu. Daran wird es nicht scheitern. Und daran knüpft die nächste Frage an. Vers 5. Aber ist es nicht so, dass unsere Ungerechtigkeit doch einem guten Zweck dient? Denn die Gerechtigkeit Gottes wird erst dadurch offensichtlich, dass er uns, die wir Sünder sind, für unschuldig erklärt. Es ist dann nicht ungerecht, wenn Gott wegen unserer Sünde zornig ist? Ich rede aus rein menschlicher Sicht. Wir alle kennen Produktfotografie. Wenn man ein Produkt gut in Szene setzen möchte, dann versucht man, einen möglichst guten Kontrast darzustellen. Gerade bei teureren Artikeln ist das besonders hilfreich, dass ja, der Glanz, der Wert, die Schönheit hervorkommt. Und dafür ist ein guter Kontrast, ein starker Kontrast sehr hilfreich. Und genau das versucht man in dieser Argumentation hier einzubringen. Schon Jesus sagt, leicht jemand zu lieben, der einen auch liebt. Ja, zu jemandem freundlich zu sein, der auch zu dir freundlich ist, ist keine große Herausforderung. Aber jemandem treu zu sein, der dir untreu ist, jemand zu vergeben, der dir untreu ist, jemand zu lieben, der dir untreu ist, das sagt schon sehr viel über einen Menschen, über einen Charakter, über eine Person, über die Wesenszüge aus. Und das ist hier der Einwand. Durch unsere Untreue, durch unser Fehlverhalten wird doch mal, ja, bringen wir Gott in das richtige Licht. Wir zeigen, wie einzigartig, wie wunderbar Gottes Wesenszüge sind. Kann er da noch wirklich böse sein? Das ist genauso, wie man sagen könnte, in der katholischen Kirche sind oft Abbilder von Maria, von Petrus, Paulus, Johannes, aber selten von Judas. Müsste Judas nicht eigentlich die größte und die schönste Figur haben? Weil erst durch Judas egoistischen Verrat, weil er Jesus aus Geldliebe verkauft hat, erst dadurch ist Jesus ans Kreuz gegangen. Erst dadurch konnte Jesus am Kreuz für uns sterben. Ist Judas nicht dadurch viel, viel wichtiger und mehr zu betonen? Ihr merkt, was das für eine Argumentation ist. Und der Gedanke dahinter ist, Gott sollte für meine Sünde dankbar sein. Das ist der Versuch, irgendwie Sünde schön zu reden. Aber wir sehen an Paulus Abschluss, er hält nicht so viel davon. Und er geht darauf noch weiter ein. Natürlich nicht. Wenn Gott nicht gerecht wäre, wie könnte er dann das Recht haben, die ganze Welt zu richten? Damit reagiert Paulus auch auf das jüdische Denken damals. Die Vorstellung war, es wird ein Endgericht geben, aber das ist nur für die Heiden, nur für die Nichtjuden. Die Juden selbst haben eine besondere Stellung. Sie sind ja sein Volk, sie sind ja auserwählt, sie haben ja eine besondere Stellung. Und Paulus sagt schon in Römer 1, Gott achtet nicht das Ansehen der Person. Und euch besonders zu behandeln, bei eurer Sünde wegzuschauen, das ist nicht fair. Das ist keine Gerechtigkeit, sondern jeder wird zur Rechenschaft gezogen. Im nächsten Versen kommt nochmal ein ähnlicher Gedanke. Aber wie kann Gott mich richten und als Sünder verurteilen, wenn meine Lüge seine Wahrheit umso heller leuchten lässt und der Ruhm Gottes noch größer wird? Wer solchen Gedanken nachhängt, könnte genauso gut sagen, je mehr wir sündigen, desto besser. Wer so redet, wird zu Recht verurteilt. Und doch verleugnen uns manche, indem sie behaupten, dass wir dies lehren würden. Also das ist schon auch Thema im Galaterbrief, wo sich Paulus auch damit auseinandersetzt. Und das wäre, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal in der Schule erlebt habt, ich hatte das an der Uni, wir hatten sehr schlechten Dozenten, meine Meinung. Und als das dann zu der Prüfung kam, wir haben alle sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Ja, ich glaube, die beste Note war eine 3. In der Schule gab es das auch mal und manchmal gibt es, dass dann einfach ein bisschen aufgewertet wird. Ja, dass dann die beste Note, die 3, die neue 1 wird und dann schließt sich alles an. Dann wird aus der 6 eine 4, wenn ich gerade richtig gerechnet habe. Das ist das Denken. Ja, wenn es für alle so schwierig ist, Gott, mach mal den Maßstab ein bisschen weiter runter. Drück mal beide Augen zu. Wenn es kein Gericht mehr gibt, dann verschwimmt auch Gut und Böse. Und nachdem Paulus sich damit auseinandergesetzt hat, mit diesen Fragen, mit diesen möglichen Einwänden, kommt er zu Vers 9. Also haben wir, und er schließt sich da ein, Juden denn nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt keinen. Bis auf die Offenbarung, die er am Anfang genannt hat. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. Auf diesen Vers hat Paulus seit Römer 1 hingearbeitet. Hier knüpft er nochmal an Vers 1 hin und hier möchte er hin. Alle Menschen stehen vor Gott gleich da. Und alle Menschen ohne Ausnahme haben ein Problem. Wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, also sowas wie Bremsen, Ölwechsel, Filter, das kriege ich alles hin, aber darüber hinaus gehe ich entweder zu Matthias oder zu meinem Schwiegervater. Und angenommen, ich gehe zu Matthias und sage, Matthias, ich habe wieder ein Problem mit meinem Auto, wird er als erstes sagen, ja, ist nicht so gut. Und dann, was ist denn los? Ich sage zu ihm, ich habe Wasser im Vergaser. Okay, das ist jetzt kein häufiges Problem. Bist du dir sicher? Also, ne, ich kenne mich ja nicht so gut. Also bist du wirklich sicher, dass da Wasser im Vergaser ist? Ja, ich bin mir 100% sicher. Na gut, dann lass uns das mal anschauen. Zeig mir das Auto. Wo ist das? Ja, das ist gerade schwierig. Warum? Es ist noch im See. Ja, ich bin mir dann sicher, dass ich Wasser im Vergaser habe. Aber das Problem ist noch viel schlimmer. Das Problem ist ja noch viel größer. Und davon spricht Paulus hier. Er versucht es klein zu reden. Er versucht hier irgendwelche Symptome zu behandeln. Aber das Problem ist größer, als du denkst. Ja, es stimmt, nicht alle Menschen sündigen gleich schlimm. Aber rechtlich stehen wir alle vor Gott gleich da, haben wir alle denselben Status. Egal ob beim Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, Football, man kann nicht ein bisschen verlieren. Ja, entweder du hast verloren oder du hast gewonnen, aber ein bisschen verlieren gibt es nicht. Ich kann auch nicht ein bisschen gerettet sein. Entweder ich wurde gerettet oder ich brauche immer noch Hilfe, aber ein bisschen gerettet ist ja schwierig. Und genau davon spricht Paulus hier. Darauf will er hinaus, da will er die Leute hinbringen. Du hast nicht nur Wasser im Vergaser, das Problem ist viel größer, dein Auto ist im See. Das Auto hat einen Totalschaden. Und jetzt kommt Paulus an einen Punkt, wo er sagt, vielleicht habe ich genug geredet, vielleicht glaubt ihr mir nicht. Ich werde jetzt einfach mal die Bibel sprechen lassen. Die Bibel, die er damals hatte, das Alte Testament. Und er fängt an, aus der Bibel zu zitieren und das, was er bisher gesagt hat und das Problem, das er dargestellt hat, nochmal mit verschiedenen Stellen, mit 4 Anklagen darzulegen und den Menschen vor Augen zu machen, was das Problem ist. Und hier ist sehr spannend, dass er aus dem Alten Testament zitiert, deutet auch wieder darauf hin, dass er auch vorwiegend die Juden im Blick hat. Für die haben das Alte Testament eine ganz andere Relevanz. Und er gebraucht Verse, die eigentlich, wo David seine Feinde beschreibt oder die Gottlosen. Und er packt alle Juden und Nichtjuden in einen Topf. Und so heißt es dann ab Vers 3, ich habe für euch, vielleicht für die, die ein bisschen spitzfindiger sind, die es unbedingt haben wollen, noch die Parallelstelle oder das Zitat nebenan geschrieben, damit ihr ungefähr nachvollziehen könnt, worauf sich das bezieht. Und so sagt Paulus, in der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Keiner ist gerecht, die Gerechtigkeit bezieht sich auf unsere Stellung vor Gott. Von uns selber aus sind wir nicht gerecht und können wir nicht gerecht werden. Aber Paulus redet hier, keiner fragt, keiner sucht Gott. Damit meint er nicht, dass Menschen nicht spirituell sind, dass Menschen nicht Interesse an Gott haben, dass Paulus sagt nicht, keiner wünscht sich Segen oder keiner wünscht sich, dass seine Gebete irgendwie in Erfüllung gehen. Er meint auch nicht, dass sich kein Mensch innere Kraft, inneren Frieden, besondere Erfahrungen wünscht, sondern Gott zu suchen im Alten Testament bedeutet, dass man nach der Führung Gottes strebt. Dass man danach fragt, Gott, wie soll ich mein Leben gestalten? Was möchtest du für mein Leben? Und nicht aus eigenen Motiven. Ja, ich möchte Gott in meinem Leben, damit es mir ein bisschen besser geht, damit ich abgesichert bin, damit ich im Notfall weiß, wo ich hingehen kann. Wir hatten das mal, dass uns gesagt wurde, ich bin zwar Mitglied in dieser Gemeinde, aber ich werde nicht zur Mitgliederversammlung kommen. Ich habe auch nicht vor, in den Gottesdienst zu gehen. Nie wieder werde ich nicht. Ich werde auch nicht mitarbeiten. Aber ich möchte gerne Mitglied bleiben. Ich brauche das für mein Gefühl. Was bedeutet Mitgliedschaft? Und genau hier, was bedeutet es, Gott zu suchen? Das heißt nicht, ich brauche nicht nur Gott für mein Gefühl, sondern Gott, ich möchte, und da waren die Lieder so perfekt. Ich möchte um deiner selbst willen dich lieben. Ja, ich möchte diese Beziehung zu dir, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mein Leben nach deinen Werten, nach deinem Willen ausrichten. Ich möchte dich zum Mittelpunkt in meinem Leben machen und nicht nur zur Fußnote irgendwo auf der letzten Seite im Anhang. Dann sagt Paulus weiter, das sind drei Zitate, ihre Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab, sie ist durch und durch verlogen, ihr Reden ist tödlich wie Otterngift, ihr Mund ist voller Flüche und bittere Worte. Menschen benutzen ihre Zunge, ihre Worte, um zu lügen, um ihre eigenen Interessen zu schützen, zu vertreten, um anderen zu schaden. Auch Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ja, das, was in unserem Herzen ist, an dem Reden eines Menschen erkennst du, wofür sein Herz schlägt, was seine Begeisterung ist, erfährst du sehr viel über die Persönlichkeit des Menschen. Und Worte können ganz viel anrichten. Und ich glaube, das wissen wir alle. Man kann Menschen mobilisieren, man kann Feindbilder schüren. Man kann mit Halbwahrheiten, mit Halbwissen, das man verbreitet, dass man unreflektiert weitergibt, Gerüchte in die Welt setzen, die man nicht mehr einfangen kann. Es gibt Worte, die man im Streit sagt, unbedacht, aus dem Affekt, aus der Wut, die großen Schaden anrichten, die man nicht so schnell wieder zurücknehmen kann. Und auch sowas wie Mobbing in der Schule, vieles beginnt einfach nur mit Worten. Einfach nur. Worte können ganz viel anrichten. Und wahrscheinlich haben wir das auch schon erlebt, was wir mit Worten angerichtet haben. Was man mit einem falschen Wort bewirken kann. Doch es geht bei Paulus nicht nur um Worte, sondern es geht auch um Taten. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Das widerspricht ein bisschen dem römischen Selbstbild. Denn Rom war damals die Weltmacht und ihre Ansicht war, wir erobern neue Gebiete, neue Regionen, neue Länder und bringen ihnen damit Frieden. So ein bisschen zeitlang die amerikanische Außenpolitik auch. Wir nehmen die ein, wenn die nicht freiwillig wollen, mit Gewalt und dann zeigen wir denen, wie man gut lebt. Was ein gutes Leben ist, was gute Werte sind Aber wovon Paulus hier spricht, Menschen sind bereit, konkrete Schritte zu gehen, um ja, und damit auch das Leben eines anderen zu bedrohen, die Lebensqualität zu benachteiligen. Und es geht hier nicht nur um das Große, sondern wie viele Millionen kleine Kriege haben wir in unserem Alltag? Kriege mit den Nachbarn, mit Arbeitskollegen, Kriege und Streitigkeiten in Familien mit den Kindern, mit dem Ehepartner, das kennen wir doch alle auch. Und gerade auch in den letzten Jahren merkt man, wie Menschen sich verhalten, wenn es drauf ankommt. Lieber, ich habe einen Einkaufswagen voller Toilettenpapier und ich komme nicht zu kurz und weiß, dass die anderen dann nichts davon haben, aber Hauptsache, ich habe genug. Auch wenn es nachher schlecht wird, weggeschmissen werden muss, aber Hauptsache, ich habe genug. Ich war geschockt zu hören, wie während der Corona-Pandemie die häusliche Gewalt gerade gegenüber Kindern zugenommen hat, massiv zugenommen hat. Und nicht nur die Anzahl, sondern auch das Ausmaß. Ich bin immer wieder entsetzt, wenn man hören und lesen muss, dass Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienste angegriffen werden. Sie sind gerade dabei, ihr Leben zu riskieren, sich einzusetzen und Menschenleben zu retten, und sie werden blockiert, sie werden attackiert, sie werden behindert. Warum? Warum tun Menschen sowas? Was ist los in dieser Welt? Und dann Vers 18, sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht, diese Furcht kommt nicht von einem bösen, strafenden Gott, sondern Ehrfurcht ist ein Erleben eines eindrucksvollen Gotteserfahrungen. Von wenn Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit, hat er Plagen benutzt. Und diese Plagen haben dem Volk Israel gezeigt, wie mächtig ihr Gott ist, wozu Gott in der Lage ist. Als er das Meer teilt, staunen sie. Ja, sie dachten, sie sterben, aber plötzlich bahnt er einen Weg durch das Meer. Und es gibt viele andere Situationen, wenn Gott ihnen begegnet mit Donner und Blitz, da bekommen sie Ehrfurcht. Da merken sie, Gott steht weit, weit, weit über uns. Gott ist mächtig, Gott ist erhaben, Gott hat Kraft. Ja, man führt sich die Überlegenheit Gottes vor Augen, und das führt dazu, dass man sich nach diesem Gott ausrichten möchte, dass man eine Beziehung zu diesem Gott haben möchte, dass man mit ihm leben möchte und ihn wertschätzt, ihn anerkennt. Das hat Ehrfurcht im Begriff drin. Und wenn Paulus sagt, die Menschen haben keine Ehrfurcht mehr vor Gott, bedeutet das, die Menschen wollen nicht anerkennen, dass irgendjemand oder Gott über ihnen steht. Und deshalb wollen sie auch nicht tun, was Gott möchte, und schon gar nicht brauchen oder wollen sie eine Beziehung zu Gott. Paulus führt auf, das Problem der Menschen ist, sie wollen ihr Leben nicht nach Gott ausrichten, ihre Worte und Taten, damit schaden sie einander, und sie geben Gott nicht die Anerkennung, die er verdient, die ihm gebührt. Da sind wir wieder in Kapitel 1. Und was folgt daraus? Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden, und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Dass wir können uns nicht mehr herausreden. Ich glaube, andere Übersetzungen haben, wir werden zum Schweigen gebracht, es wird ihnen der Mund gestopft. Im römischen Recht hieß es, wenn jemand angeklagt wird und zu der Anklage, zu den Beschuldigungen schweigt, dann gleicht das einem Bekenntnis. Dann ist das mit einem Schuldspruch zu vergleichen. Was Paulus hier sagt, wenn man sich das vor Augen führt, ja, wenn wir sehen, wenn wir innehalten und realisieren, ich habe nicht nur Wasser im Vergaser, sondern mein ganzes Auto ist im See. Dann komme ich zum Schluss, ja, Gott hat recht. Ja, mein Problem ist wirklich größer. Ich brauche Hilfe. Und genau das ist Paulus Ziel. Paulus möchte, dass alle Leser, egal ob Jude oder Nicht-Jude, an diesen Punkt hier kommen und begreifen, ich bin gemeint. Es geht um mich. Ich habe ein Problem mit Gott. Und der Philosoph Seneca hat mal gesagt, ein römischer Philosoph, der Anfang der Rettung ist die Erkenntnis der Sünde. Vielleicht, so ging es mir zumindest, die ersten drei Kapitel vom Römerbrief, die sind schon auch echt herausfordernd. Die sind schon sehr anprangernd, die sind schon sehr offensiv. Aber Paulus Ziel ist es, Paulus Wunsch ist es, dass Menschen begreifen, wir haben ein Problem. Ja, das Auto ist im See und ich mache mir nicht länger etwas vor. Ich fange nicht an, einfach nur den Schein zu wahren, sondern ich komme zu der Erkenntnis, da gibt es wirklich ein Problem. Denn erst wenn es ein Problem gibt, kann ich anfangen, etwas dagegen zu tun. Wenn ich etwas kaputt mache, ja, wenn mir etwas zerbrochen ist, dann bringt es nichts, wenn ich die Aufbauanleitung rausrutsche, die ursprünglich aufgebaut werden müsste, sondern ich muss anders vorgehen, ich muss es reparieren. Und genau darum geht es hier in diesem Abschnitt. Und die nächsten Verse werden deutlich positiver, deutlich optimistischer. Aber was Paulus möchte, ist, dass wir verstehen, ich brauche Vergebung. Und der Punkt ist, es gibt diese Vergebung. Aber wie gehen Menschen mit Schuld um? Man kann Schuld immer wegweisen, immer auf den anderen zeigen. Damit macht man sich keine Freunde und macht man sich sehr unbeliebt. Man kann aber auch Schuld in sich hineinfressen. Es leugnen, es runterdrücken und das wird auch irgendwann auf die Psyche schlagen. Einige versuchen, ihre Schuld zu verdrängen mit Alkohol und Drogen. Und es gibt noch verschiedene Arten und Weisen, wie man vor der Schuld fliehen möchte, weil wir immer wieder merken, da sind Dinge in unserem Leben, die nicht gut sind. Da sind Dinge, die hochkommen, die mich bedrücken. Ich merke, dass ich das, was ich tun will, den Ansprüchen nicht gerecht werde. Und wenn ich dann noch sowas lese, wie in den Römerbrief, dann merke ich, ja, ich habe wohl auch ein Problem mit Gott. Und das ist ganz schön groß. Aber Gott bietet einen Ausweg. Wir dürfen mit dieser Schuld zum Kreuz kommen. Und das ist Gottes Verheißung, das ist Gottes Zuspruch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und er ist gerecht und er reinigt uns, er vergibt uns alle Ungerechtigkeit. Wenn wir untreu sind, wenn wir scheitern, Gottes Wort steht, Gottes Einladung steht. Gott sagt, ich liebe den Menschen so, wie er ist und ich nehme dich an, selbst wenn deine Schuld unfassbar groß ist. Aber wenn du zu mir kommst, wenn du mich in dein Leben einlädst, wenn du mir deine Schuld hinlegst und Vergebung bittest, Dann spricht Gott. Dann werde ich erleben, spricht er mir nicht Vergebung nur zu, sondern ich werde in meinem Leben erleben, was diese Vergebung bedeutet. Wie sie anfängt, Wunden zu heilen, mich aufzurichten, wie sein Geist mich befähigt, anders zu leben. Aber erstmal muss ich an diesem Punkt kommen, dieses Bewusstsein erlangen, dass ich ein Problem habe. Und dafür hat Paulus sehr viel Zeit aufgewandt, damit man von seinem hohen Ross runterkommt, damit er wirklich jeden runterzieht und auf den Boden holt und zu dieser Erkenntnis bringt, damit ein Sinneswandel, damit eine Umkehr stattfinden kann. Und das ist Gottes Einladung. Ich möchte dich dazu aufrufen, auch mal innezuhalten, einen Moment Zeit zu nehmen und zu schauen, hast du wirklich nur Wasser im Vergaser oder ist das ganze Auto im See? Und egal, was davon der Fall ist, es gibt eine Adresse, wo wir mit diesem Problem hinkommen können. Wo wir Vergebung in Anspruch nehmen können. Wo wir Vergebung in unser Leben holen können. Wo es Liebe und Frieden gibt, der nicht von dieser Welt ist. Nämlich bedingungslos. Das ist Gottes Einladung an uns. Amen.